Ja, unser aktuelles und vielschichtiges Thema ist ja die Familie. Und der Pierre hat da schon letzte Woche per Definition dem Ganzen eine Form gegeben. Und dazu möchte ich gern auch mal erzählen, was für mich persönlich Familie bedeutet. Meine leibliche Familie ist nicht besonders groß. Es gibt da meine Eltern, meine Großeltern und mich. Und ja, meine Familie wollte ich auch immer für mich alleine haben. Und das war auch meistens so. Meine Familie war meine Herkunft, mein sicherer Hafen und auch meine Identität. Irgendwann später hat sich dann diese Identität mit dem Erwachsenwerden verschoben. Ich bekam eigene Interessen, neue Interessen und damit wurde auch der Umgang mit meinen Eltern distanzierter. Also ich wollte dann auch selbst aussuchen, wer meine Familie ist und Freunde finden und enge Beziehungen finden, neue. Und ja, ich habe auch super tolle Freunde, wo ich viele auch zu meiner eigenen Familie zähle oder zählen kann. Ja, und wenn ich dann auch mal einen Streit mit meinen Eltern hatte, und die können auch ziemlich hitzig sein, dann kam oft die Frage von denen auf: Sag mal, redest du mit deinen Freunden auch so wie mit uns? Und meine Antwort war: Natürlich nicht. Und das stimmte auch. Unter Freunden redet man ja auch ganz anders und man zieht sich gegenseitig auf, neckt sich, ärgert sich und niemanden stört das. Und es war so: Meine Eltern und meine Freunde waren beide irgendwie meine Familie. Aber irgendwie war es dann doch nicht die gleiche. Also es war nicht dieselbe Familie, sondern eher zwei unterschiedliche. Und woran das liegen könnte, das erfahrt ihr hoffentlich später. Genau. Nun ist es egal, ob es um die leibliche Familie geht, die Freunde oder die geistliche Familie. Die Kommunikation ist eine der Hauptsäulen, auf den Gebilde Familie, auf denen das Gebilde Familie steht. In meiner Ehe wird mir das regelmäßig vor Augen geführt. Es ist wirklich so, dass Kommunikation das A und O ist. Je nachdem, ob die gut oder schlecht ist, kann das richtig viel verändern. Wie ich mit jemandem rede, bestimmt auch, wie nah oder wie distanziert wir uns beide voneinander fühlen. Manche mögen sich erinnern, vor circa einem Jahr hatte ich eine Predigt darüber gehalten, wie man den Kampf gegen seine negativen Gedanken angeht. Da habe ich auch das Buch dabei vorgestellt, I Declare War, Four Keys of Winning the Battle with Yourself. Und daran will ich jetzt anknüpfen und mit euch durchgehen, was der geistliche Kampf mit den eigenen Worten bedeuten kann. Und dafür bitte ich euch, einmal Jakobus 3,3 aufzuschlagen. Bis zum Vers 10 lesen wir. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten. Denn der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt den Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin. erfüllt vom tödlichen Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Wer Christ ist und weiß, dass Jesus das Wort Gottes ist, dem ist das besonders präsent. Worte haben Macht. Und unsere Worte können Trost spenden, Freude und Liebe ausdrücken. Aber genauso können sie auch verletzend sein. Nicht nur was man sagt, auch wie man es sagt, spielt dabei eine große Rolle. Wie wollen wir nun als Familie miteinander sprechen? Wir wollen uns nicht gegenseitig verletzen oder verurteilt fühlen, sondern wir wollen einander ermutigen und aufbauen. Das ist die Richtung, in die wir blicken sollen. Aber wie schon Jakobus sagt, ist es noch keinem gelungen, seine Zunge zu zähmen. Einfach, weil wir Sklaven der Sünde sind und es in uns liegt und wir das einfach nicht ein für alle Mal schaffen können, sondern ständig daran arbeiten müssen. Denn sobald man sich streitet, schlechte Laune hat, genervt ist, wird im emotionalen Kontrollzentrum im Kopf irgendein Knopf gedrückt. Und dann wird das eigene Verständnis von Liebe, Höflichkeit in ein Gefängnis verbannt. Und dort sitzt es dann mit anderen Tugenden wie der Vernunft und der Geduld seine Zeit ab. Also alle seine guten Vorsätze, die man so hat, sind dann einfach weg. Und ja, man wird dann quasi von der Sünde getrieben und ja, die Zunge ist da das ausführende Element, was dann wirklich die widersteht, das Gift verschießt, das Feuer entfacht. Genau. Also wie gesagt, wenn man verletzt ist, also zum Beispiel wenn ich verletzt bin und wütend, dann erleidet auch meine Wortwahl darunter. Aber auch die Art und Weise, wie ich rede, wie ich formuliere. Meine Muttersprache verwandelt sich dann von Deutsch in Sarkasmus. Also automatisch schwingt da so ein Ton mit, wenn man redet. Das merkt man vielleicht oft gar nicht, also ich merke es wirklich dann kaum, aber ankommt, kommt es genauso negativ rüber. Und das ist nicht, wo wir hinwollen. Das ist nicht, wo ich hin will für mich. Denn Worte sind nichts, was man zurücknehmen kann. Einmal gesagt, ja, was dann? Dann kann man direkt die Worte an der Reaktion des Gegenübers im Gesicht ablesen. Der Autor aus diesem Buch hat das verglichen mit einer Zahnpastatube. Also man drückt die Zahnpasta raus und man bekommt sie nie wieder zurück in die Tube. Und genau so ist das auch. Wie gesagt, man sagt die Wörter, sie sind schlecht. Der Gegenüber wird verletzt und ja, und dann hat eben die Sünde zugeschlagen und nicht nur eine Person erreicht, sondern gleich zwei. Einmal die Person, die verletzt wurde und einmal die andere Person, die sich dann Schuldgefühle macht, die wütend ist, die, ja, ihr wisst schon. Genau. Und logisch betrachtet sind dann die einzigen zwei Dinge, die man in so einer Situation machen kann, entweder die richtigen Dinge sagen oder gar nichts sagen. Wer schafft das schon? Wer schafft das schon so einfach? Man muss vorher erkennen, dass da die Zeit zum Handeln gekommen ist. Man muss sich darauf vorbereiten. Man muss wissen, okay, jetzt kann eine schwierige Situation kommen und ich bin bereit, geduldig zu sein oder die richtigen Dinge zu sagen. Oder eben dann sich aus dem Gespräch zu entfernen und sagen, hey, mir geht's gerade nicht so. Lass uns später drüber reden. Aber man muss es halt erst erkennen. Wenn man sich erkennt, lässt man sich von der Sünde weiter benutzen. Meine persönlichen Ziele sind da, mir in solchen Situationen die Ruhe zu behalten und vor allem nicht mein Bild vom Gegenüber verfälschen zu lassen. Weil oft, wenn man in seiner Rage ist, denkt man, okay, der andere so und so, dann mach das und das. Und dann fällt es auch einfacher, diese schlechten Worte, die man sich zusammenfindet, die sich eigentlich auch eher anstauen, dann rauszubringen. Genau. Aber auch wird dann das Bild von sich selbst verfälscht. Weil man denkt, man ist gerecht, man handelt richtig, man sagt das, was wahr ist. Aber eigentlich wird man, wie gesagt, nur von der Sünde benutzt. Und das fängt schon bei den kleinen Dingen im Alltag an. So wie Adam hatte zum Beispiel die Aufgabe, allen Dingen, die er sah, einen Namen zu geben. Also er hat Dinge gesehen, er hat einen Tisch gesehen, er hat gesagt, das ist ein Tisch. Er hat gesagt, das ist ein Schmetterling, oh, ich nenne den Schmetterling. Und er hat ihnen halt Wörter gegeben, wahrscheinlich, die ihm auch gefallen haben, wo es zu dem Wort gepasst hat. Wenn ich zum Beispiel jetzt an das Wort Kuckuck denke, dann macht das ja irgendwo Sinn, dass der Vogel so heißt. Im Englischen vielleicht nicht so, aber ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Und genauso kannst du auch deinen Tag bestimmen. Also von deinen Worten kann deine emotionale Verfassung abhängen. Wenn du dich morgens nach dem Aufstehen im Spiegel betrachtest, was würdest du zu dir sagen? Würdest du dich alt nennen, grau oder fertig mit der Welt? Oder eher beständig, frisch und schön und besonders? Bist du eher dein eigener Kritiker und sagst dir ständig, was du nicht kannst, was du nicht schaffst? Oder sprichst du hoffnungsvoll zu dir selbst? Und Gott selbst hat die Welt in Existenz gesprochen mit seinem Wort. Die gleiche Kraft, also er hat uns ja in seinem Ebenbild auch gemacht, und dieselbe Kraft des Sprechens hat er nun uns gegeben. Wir können diese nutzen. Und am besten nutzen wir die nicht, um Dingen eine negative Bedeutung zu geben, sondern eine gute. Du wirst dich genauso fühlen, wie du mit dir selbst sprichst. Sagst du, das ist ein schlechter Tag, wirst du nur den ganzen Tag darauf warten, dass irgendwas Schlechtes passiert, damit sich diese Annahme bestätigt. Sagst du, es ist ein guter Tag, freust du dich über die Sonne, die scheint, auch wenn du im Stau stehst, oder freust dich über andere Sachen. Das bestimmt deine Gefühle, deine Gefühlswelt. Andererseits wirst du auch so über andere denken, wie du über sie sprichst. Und du wirst auch andere so betrachten, wie du mit ihnen sprichst. Also es ist so ein bisschen so ein Kreislauf. Wenn du schlecht von jemandem denkst, redest du mit denen, sprichst sie so an, wie es dann als Konsequenz dann passiert. Und das wiederum schafft auch ein Bild in deinem Kopf zusätzlich dazu und verstärkt diese ganze Situation noch. Also nicht nur das Denken definiert die Wortwahl, auch die Wortwahl und der Umgang verändern deine Gefühle, was dann wieder dein Denken beeinflussen kann. Und so konnte es auch passieren, also wer jetzt wieder an den Anfang meiner Einleitung denkt, dass ich zwei verschiedene Familien, die leibliche Familie und auch meine Freunde, beide als Familien angesehen habe, aber als voneinander getrennte, weil wir unterschiedlich miteinander gesprochen haben, weil wir verschiedene Dinge zueinander gesagt haben, verschiedene Themen besprochen haben. Und man hat anders miteinander umzugehen pflegte. Ja, und zu erkennen, dass Wörter stets Fluch oder Segen sein können, ist wichtig für einen familiären Umgang. Auch Paulus war da wohl sehr bemüht, diesen Umgang auch seinen Geschwistern zu vermitteln. Deswegen schlag mal bitte Kolosser 4, 6 auf. Ich schließe vor. Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Hier verwendet Petrus die Metapher des Salzes. Und hier stellt euch mal euer Lieblingsgericht vor. Und jemand ganz Besonderes kocht es für euch mit seiner ganzen Liebe. Aber trotzdem wird es nur ein perfektes Lieblingsgericht sein, wenn da Salz drin ist, wenn es vernünftig gewürzt ist, wenn es, das gehört beides dazu. Und so ist es auch wichtig, dass man schwierige Themen mit einem guten Geist anspricht. Also klar, man soll gnädig mit den anderen sprechen und auch aufpassen, dass man den nicht verletzt und so. Aber dazu kommt halt noch dieses Salz, was mitten in die Mischung war. Das ist ganz wichtig, wie Paulus das hier sagt. Und genau. Und dazu würde ich eben nochmal trotzdem Epheser 4,29 mit euch lesen. Schlagt das bitte einmal auf. Epheser 4,29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Also auch schwierige Themen kann man anhand dieses Leitfadens, nenne ich das jetzt mal, ansprechen. Wenn man weiß, man kommt in ein schwieriges Gespräch, wenn man weiß, man wird sich oder man hat sich schon gestritten und will das klären, dann kann man ja prüfen anhand dieser Stelle, was man eigentlich sagen will oder was man sagen wird, dementsprechend auch. Es soll angemessen sein, gut und hilfreich. Nicht oder, sondern alles dreist. Stellt euch mal eine Gesichtsmaske vor, wo wie Coronaviren auch böse Worte abgeblockt werden. Alles, was nicht gut, angemessen und hilfreich ist, wird herausgefiltert. Was bleibt übrig? Oder auch, wie formuliere ich meine Intention so, dass sie richtig, angemessen und gut herüberkommt? Denn unsere Intention kann noch so gut sein, wenn die Worte beim Gegenüber nicht so ankommen. Und das sieht man auch in den beiden Stellen, da steht, sie sollen denen, an denen sie gerichtet sind, wohltun, oder man soll halt wissen, wie man einem jeglichen antworten soll. Mit dem Epheser 4,29 Filter kann man quasi seine Wortwahl überprüfen. Und das ist wirklich auch eine riesige Aufgabe, wenn nicht, wie schon vorhin beschrieben, eine Lebensaufgabe. Also man macht das nicht einmal und ist dann set for life und macht das immer und schafft das immer, sondern man muss wirklich sich ständig überprüfen. Ist ja auch ein Ring, wenn man gegen seinen, also wenn man zum Beispiel wenn ich sarkastisch rede zum Beispiel, dann ist das was ich mir angeeignet habe. Auch ist eine Gewohnheit, eine schlechte zum Beispiel. Und das dann zu ersetzen mit der vernünftigen Wortwahl, mit guten Gesprächen, mit angemessenen Worten, und hilfreichen vor allem, weil ich glaube, Sarkasmus hat noch niemandem geholfen. Das ist wirklich was, wo man mit sich ringen muss und wo man auch Gott dafür braucht und Gott dafür, zu Gott dafür beten muss, dass sich das ändert. Und damit wird auch immer wieder dieses Bewusstsein gestärkt. Also man muss sich eben der Sache bewusst sein, okay, so bin ich, so rede ich, und dann ist man dem quasi gewappnet. Wenn wir also vom geistigen Krieg sprechen, können wir das als eine der großen Schlachten mit im Kopf behalten. Diese Schlacht gegen die eigenen Wörter, wie man sie jetzt gewohnt ist, können wir mit Gebet, Reflexion und guten Gesprächspartnern erfolgreich kämpfen. Also Gebet, wir bitten zu Gott, dass er uns hilft, weise Worte zu finden, hilfreiche Worte, Wir beten für gute Gespräche, wir beten für gute Gesprächspartner. Ja, dass Gott auch die Herzen auf beiden Seiten öffnet, für den, der es empfängt und für den, der quasi das Gespräch, der die Worte sagt, letztendlich. Und natürlich ist die stetige Reflexion mit sich selbst auch wichtig. Bitte lasst uns auch, wenn ich meine, es gab jetzt auch im Leitungsteam verschiedene Konflikte, es wird immer Konflikte geben, lasst uns auch gute Gesprächspartner sein. Lasst uns wissen, okay, nicht nur wir sind als Sprechende von der Sünde gefangen, sondern auch das Gegenüber. Und lasst uns diese guten Gesprächspartner sein mit offenen Herzen, die sich darauf einlassen, auf Gespräche, auf heilende Gespräche, auf gute Gespräche und die sich dem auch bewusst sind, dass Wörter manchmal anders ankommen, als die Intention des Sprechenden war. Ja, zum Abschluss möchte ich nochmal dazu eine inspirierende Geschichte vorlesen, mit der ich auch dann schließen möchte. Und witzigerweise könnt ihr die Geschichte später auch in Matthäus 8 nochmal selber nachlesen. Ein Offizier der römischen Armee, der 100 Männer befehligt, bittet Jesus um Hilfe, weil einer seiner Sklaven sehr krank ist. Als Offizier war man früher reich, hatte weltliche Macht und damit auch ein Gesicht zu wahren. Er hätte sich direkt einen Ersatz für den kranken Sklaven beschaffen können. Aber er kommt zu Jesus und sagt zu ihm: König, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Und Jesus wollte den Kranken direkt heilen gehen. Doch der Offizier wollte nicht, dass Jesus wegen ihm besondere Umstände hat. Er wollte nicht, dass er zu ihm ins Haus geht, wahrscheinlich auch, weil er dachte, dass Jesus als spiritueller Leiter dann irgendwie zeremonisch unrein ist in einem Haus von einem Heiden. Und stattdessen sagt er zu Jesus: Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Er hat daran geglaubt, dass Jesus durch das pure Sprechen, durch ein Wort von ihm, irgendwo anders, in einem anderen Ort, in dem Haus von ihm, ein Wunder tätigen kann. Er hat erkannt, dass Jesus das lebendige, mächtige Wort ist, das über allem steht, über ihm. Er kennt ja die Rangordnung. Er ist ein Offizier, er hat Leute, die ihm befehlen. Er hat selber, befiehlt er seinen Dienern, macht das und das. Und immer wird dann auch gemacht, was gesagt wird. Und er sieht halt, dass Jesus die Autorität hat, auf der Welt ein Wort zu sprechen und es geschieht. Und Jesus war dann beeindruckt vom Glauben des Mannes. Und er ließ es geschehen. Er sagt, es geschehe dir so. Und das ist wirklich was, wo man erkennt, okay, Jesus ist das Wort. Und durch sein Wort geschehen Wunder. Er kann das machen. Er lässt alles geschehen, was er sagt. Und wie schon mal angesprochen heute, sind wir in Gottes Ebenbild gemacht und haben auch diese Macht der Sprache bekommen. Und in Matthäus 17,20, das könnt ihr gerne als letzte Stelle nochmal aufschlagen. Ja, schlagt das erstmal auf, dann spreche ich weiter. Genau. In Matthäus 17,20 sagt Jesus: Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen: Rücke von hier nach dort. Und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Auch wir können mit Worten Wunder wirken. Wir können sie verwenden, anstatt schlechte Dinge zu sagen, können wir sie benutzen, um Geschwister zu ermutigen, um Gutes zu tun, um Leuten eine Freude zu machen. Vor allem aber auch, um uns selbst, unser emotionales Gedankengeflecht zu stärken, positiv zu machen und eher gegen negative Vibes, Gedanken und Tage anzugehen, zu kämpfen. Mit Worten können wir Wunder wirken. Lasst uns einander als Familie dafür auch zur Verfügung stehen. Amen.